Werbung.
Seit 20 Jahren erleichtert Molly schon Zahlungen für Online-Händler, reduziert Papierkram und verhindert Checkout-Probleme im E-Commerce. Mittlerweile setzen viele bekannte Marken wie Koro und Drycon auf Mollys Zahlungslösungen. Das ist aber noch nicht alles. Das erfolgreiche Fintech aus Europa bietet auch unbürokratische Finanzierungen an. Brauchst du kurzfristig Kapital fürs Marketing? Mit Molly kannst du in wenigen Klicks bis zu 250.000 Euro Finanzierung erhalten und flexibel zurückzahlen, abhängig von deinem Umsatz. Wenn du also deinen Umsatz steigern und den Papierkram minimieren möchtest, dann schau mal bei molly.com/t3n vorbei und erfahre mehr dazu.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. In der heutigen Podcast-Folge tauchen wir ein in die Welt von AR und VR und stellen uns die Frage, wie wir damit lernen können. Und mit wir meine ich mich, Elisabeth Urban, und meinen heutigen Gast, Andi Dengel. Er hat ursprünglich Gymnasiallehramt für Informatik und Wirtschaft studiert, leitet jetzt die Professur für Informatikdidaktik an der Goethe-Universität Frankfurt und zählt mit 31 zu den jüngsten Professoren in Deutschland. Hallo Andi, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Andi, vielleicht mal eine kleine allgemeine Frage zum Einstieg. Wie lernst du eigentlich am besten?
Wie lerne ich am besten? Boah, das ist keine einfache Frage für den Einstieg. tatsächlich, ich bin jemand, der lernt am besten, wenn ich mich tatsächlich auch für das Thema interessiere. Ich sag mal, ich lerne komplett unterschiedlich, je nachdem, ob ich das irgendwie in mich reinquetschen muss oder ob ich mich tatsächlich von mir aus selber mit einem Thema beschäftige. Ich bin ein Riesenfan von Lernvideos zum Beispiel. Mhm. Also alles, was irgendwie mir visuelles Feedback auch gibt, hilft mir ganz besonders bei Lernprozessen. Und gerade auch, ich sag mal, im Informatikbereich, gerade wenn es um irgendwelche neuen Programmierdinge geht, jetzt gerade im Bereich AI zum Beispiel, da können Videos schon sehr, sehr gut helfen und man kann dann immer einfach direkt mitmachen. Dann ist es so handlungsorientiertes Lernen und das funktioniert meistens ganz gut.
Jetzt hast du schon gesagt, visuelles Feedback, und darum geht es ja heute auch so ein bisschen, weil einer deiner Forschungsschwerpunkte immersives Lernen ist. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was genau das eigentlich ist?
Ja, also das immersive Lernen, ich sage mal ganz plakativ gesagt, es ist so dieses typische Lernen mit Virtual Reality und Augmented Reality. Natürlich ist theoretisch ein bisschen mehr dahinter. Und zwar uns interessiert eigentlich im Bereich des immersiven Lernens so die Frage, naja, was macht denn diese Immersion, die bei solchen Dingen wie Virtual Reality und Augmented Reality auftreten kann, was macht das denn eigentlich mit mir? Und inwiefern kann ich dadurch denn vielleicht besser lernen? Also konkret gesagt, naja, diese Immersion, also dieses Eintauchen in eine virtuelle Welt oder in irgendeine künstliche Erfahrung, wie kann ich das eigentlich sinnvoll für Lernprozesse nutzen?
Mhm. Und so eine ähnliche Frage hast du dir auch bei deiner Promotion, also bei deiner Doktorarbeit gestellt. Du hast über Virtual Reality im Informatikunterricht geschrieben. Was hast du dir genau angeschaut und was ist denn da eigentlich rausgekommen?
Tatsächlich im Rahmen von meiner Promotion waren diese Informatikthemen, das waren beispielhafte Themen. Also das hat halt zufälligerweise gepasst, weil ich aus diesem Bereich komme. Tatsächlich hat mich eher die tiefer liegende Frage dahinter interessiert. Also wirklich, wie spielt eigentlich dieses, man nennt das Ganze Präsenzerleben, also dieses Gefühl, ich bin tatsächlich in dieser Virtual Reality, wie spielt das eigentlich mit verschiedenen, wir nennen es ganz gerne lernrelevanten Variablen, sowas wie Motivation oder Emotion, wie spielt das zusammen und wie sehr ist es auch von der genutzten Technik abhängig? Also zum Beispiel, wir teilen immer ganz gerne auf, so dieser Immersionsgrad, naja, was für ein Headset verwende ich jetzt überhaupt? Mache ich das Ganze einfach nur an einem Laptop? Mache ich es mit so einer einfachen Mobile-VR-Brille oder mache ich es mit so einem richtig professionellen Headset? Wie stark spielt das eigentlich in den Lernerfolg mit rein und gibt es einen Unterschied zwischen den einzelnen Technologien?
Und was war so deine Erkenntnis daraus?
Das Spannende, was rausgekommen ist, ist, dass die Technologie selber ist natürlich auf irgendeine Art und Weise relevant. Das, was aber den tatsächlichen Lernerfolg ausmacht, ist dann dieses Präsenzerleben, also das, was durch die Technologie entsteht. Kleines Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einer Virtual Reality super lernt, dann kann es sein, dass diese Person ein hohes Präsenzerleben hat. Wenn jetzt dagegen jemand sagt, okay, mir macht dieses ganze VR-Zeug vielleicht eher ein bisschen Angst und ich kann mich da gar nicht so wirklich reinversetzen, dann ist es eher schwierig. Also dann wird trotz super professionellem Headset tritt dann vielleicht das Problem auf, dass man sich nicht wirklich reinversetzen kann und dadurch ist dann auch der Lerneffekt geringer.
Also könnte man es so plakativ formulieren, wenn ich wirklich Lust darauf habe, damit zu lernen, dann könnte das auch was werden?
Das auf jeden Fall auch. Das, was wir uns damals angeschaut hatten, war wirklich dieses Präsenzerleben, also dieses Gefühl, ich bin da wirklich drin. Und das kann auch auftreten, wenn ich mich eigentlich für das Thema gar nicht interessiere. Also mal angenommen, ich bin in einer Konzertsimulation und vor mir spielt dann irgendwie Mozart oder so. Und ich selber habe überhaupt kein Interesse an klassischer Musik, aber diese Erfahrung ist trotzdem so immersiv, wirkt auf mich so echt, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich bin tatsächlich da, dann habe ich trotzdem dieses Präsenzerleben, obwohl das Interesse eigentlich gar nicht mehr so da ist. Und das ist das, was bei mir in dieser Forschungsarbeit damals rausgekommen ist. Naja, wenn dieses Präsenzerleben auftritt, dann werde ich auch mehr lernen.
Du hattest schon angesprochen, dass es da so einzelne Parameter gab, sowas wie die Motivation zum Beispiel. Wenn man sagt, dieses Präsenzerleben ist wirklich so gut, wie es irgendwie geht, welche Parameter werden denn dadurch dann positiv beeinflusst?
Es sind eben verschiedene lernrelevante Variablen. Also zum einen auf jeden Fall die, man nennt es immer gern, akademische Emotionen, also Emotionen, die auf irgendeine Art und Weise verbunden sind mit Lerninhalten. Also zum Beispiel auch fachbezogene Emotionen, dass ich bestimmte Gefühle gegenüber einem Fach habe. Also zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich einen Mathelehrer hatte, der mir immer Angst gemacht hat, dann übertrage ich das ganz gerne, dass ich Angst vor Mathe auch tatsächlich habe, weil ich dann zum Beispiel da immer bloßgestellt wurde oder was weiß ich was. Und gerade solche Emotionen können durch so ein Präsenzerleben natürlich gefördert werden, weil je realer die Erfahrung mir selber scheint, umso mehr werde ich auch emotional dadurch auf irgendeine Art und Weise aktiviert. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und auf der anderen Seite natürlich auch neben den konkreten Lernergebnissen kann auch die Motivation dadurch gut gefördert werden. Wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich lerne über den Aufbau eines Computers, indem ich mich einfach schrumpf und in diesen Computer reingehe und den dann von innen raus erforsche oder sowas, das ist natürlich auf eine ganz andere Art und Weise motivierend, als wenn ich einfach nur eine Liste auswendig lerne, wo dann steht, okay, folgende Hardware-Bestandteile sind in einem Rechner drin, bitte lern das auswendig, nächste Woche schreiben wir einen Test drüber.
Gehen wir nochmal kurz zurück zur Immersion. Was brauche ich denn, damit die wirklich gut funktioniert?
Ja, also die Immersion selber, ich fasse jetzt nochmal alle Dinge drunter, die irgendwie dazu beitragen, dieses Eintauchen, davon kommt jetzt dieses Immergo oder to immerse, dieses Eintauchen in eine künstliche Erfahrung zu verwirklichen. Das ist auf der einen Seite natürlich die Technologie. Und die verwendete Technologie, die hat so ganz verschiedene Aspekte. Also zum einen natürlich sowas wie die Bildauflösungsrate. Also wie schnell wird mir eigentlich da ein neues Bild angezeigt? Man kennt das selber, wenn man jetzt irgendwie in so einem laggenden Zoom-Meeting drin ist und dann sieht man alle 3 Sekunden ein neues Bild von dem anderen, dann hat man da jetzt nicht so eine soziale Präsenz. Dann denkt man nicht so wirklich, okay, der andere ist jetzt wirklich da. Und das sind auf der einen Seite eben solche technischen Aspekte, die mir angeben, okay, wie schnell bekomme ich jetzt eben Feedback tatsächlich? Also wenn ich zum Beispiel meinen Kopf drehe, ändert sich dann auch direkt das Bild. Auf der anderen Seite sind es aber auch solche Sachen, zum Beispiel wie viele Sinne werden dann angesprochen. Also natürlich ist es besser, wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch auditives Feedback habe. Also ich höre dann auch noch, was in dieser virtuellen Welt passiert. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch andere Sachen, sowas wie haptisches Feedback, also zum Beispiel, dass die Controller vibrieren und so weiter und so fort. Es gibt ganz spannende Entwicklungen, sowas wie Omnidirectional Treadmills, wo man dann auf der Stelle quasi laufen kann, auf so einer Art Laufband, das in alle Richtungen geht und dann bewege ich mich auch dann tatsächlich in der Virtual Reality in diese Richtung. Und das sind alles Dinge, die können dazu beitragen, dass die Immersion, also dieses grundsätzliche Potenzial von so einer Technologie, dieses Präsenzerleben hervorzurufen, dass das ein bisschen steigt. Also, Genau.
Das klingt nach einem ziemlich krassen Technikaufwand auch. Was habt ihr denn damals benutzt, so für die Experimente, die ihr gemacht habt?
Damals war das noch so, da musste man einen kompletten Raum dann tracken. Das heißt, da gab es dann solche Tracker, die man an beide Enden des Raumes platziert hat. Und da wurde dann die Position des jeweiligen Spielers oder der Spielerin im Raum dann mitverfolgt. Heutzutage geht das viel einfacher. Wir haben damals die HTC Vive benutzt. Jetzt bei den Studien, die wir heutzutage machen, verwenden wir meistens die MetaQuest 2 oder die MetaQuest 3. Und die funktionieren auf eine andere Art und Weise in ihrem Tracking. Also die tracken sich sozusagen selber, indem sie ständig die Umgebung filmen. Und durch die Änderungen dieser Bildaufnahmen berechnen sie, wo sie sich gerade im Raum befinden. Und das funktioniert mittlerweile extrem gut. Also der Aufwand, den so eine Virtual-Reality-Erfahrung braucht, der ist jetzt in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren rapide gefallen. Und jetzt mittlerweile kann man auch mit sehr wenig Kosten und Zeitaufwand eine sehr gute immersive Erfahrung simulieren.
Mhm. Es gibt ja schon so einige Firmen, die tatsächlich auch zum Beispiel zu Ausbildungszwecken VR oder sowas einsetzen. Hast du da mal ein paar Beispiele parat, wo das schon praktisch auch angekommen ist?
Tatsächlich, ich war letztes Jahr beim TÜV und habe bei TÜV Süd hier einen Vortrag dazu gehalten und habe mich da auch ein bisschen vorher drüber informiert, ja, was wird da eigentlich in verschiedenen Bereichen gemacht. Und VR hat ja, oder virtuelle Umgebungen allgemein, haben ja einen großen Vorteil, dass ich Dinge simulieren kann, die in der Realität vielleicht unmöglich sind. Oder gerade auch in der Ausbildung macht es natürlich Sinn, Dinge zu simulieren, die schon möglich sind, aber die vielleicht gefährlich sind oder wo ich sehr viel Aufwand dahinter habe. Und es gibt beispielsweise schon ganz tolle Umsetzungen bei der Kranausbildung. Also quasi, wenn ich einen Kran steuere, dann bräuchte ich einen riesigen Kran irgendwie vor mir. Und wenn ich da dann aus Versehen die 2 falschen Tasten drücke, zerlege ich das Hochhaus neben mir. Das ist vielleicht nicht so praktisch. Das kann ich in der VR ganz gut machen. Auch auf der anderen Seite gibt es ganz tolle Ansätze, im Bereich Feuerlöschen, also quasi für die Feuerwehr, die haben bestimmte Ausbildungen oder auch die haben Schulungsprogramme, wo man lernt, okay, hier habe ich einen Feuerlöscher und so bediene ich den richtig und dann werden verschiedene Arten von Feuer simuliert, was natürlich in der Realität nicht ganz so sicher wäre, aber in der VR kann ich das sehr schnell ausprobieren. Auch eine meiner Lieblingsanwendungen für die Ausbildung ist tatsächlich in der Ausbildung der Krankenpflege. Das heißt dann Room of Error. Und da kann man dann, gerade wenn man eben Personal aus dem Ausland schult, dann kann man die bereits zu Hause bei sich vor Ort schulen, bevor die überhaupt hier in den deutschen Krankenhäusern arbeiten. Und die bekommen dann teilweise auch solche VR-Brillen geschickt. Und das Ganze ist dann sehr spielerisch veranlagt. Und dann geht man in einen Raum rein und muss die Errors identifizieren. Also zum Beispiel sagt man, okay, der Patient ist irgendwie gehbeeinträchtigt und der Rollstuhl steht aber auf der komplett falschen Seite vom Raum, der kann also gar nicht aufstehen. Und das sind dann solche Errors, die man dann finden und markieren muss und dann bekommt man am Ende eine Auswertung, wie viele man gefunden hatte. Also mir ist zum Beispiel einmal in einem OP-Saal, also quasi in dieser Simulation, ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen, dass der Arzt aus Versehen das falsche Bein zum Absägen markiert hatte. Das waren dann solche Dinge. Da sollte man natürlich darauf achten. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man das vorher in einer Umgebung probiert, wo es egal ist, welches Bein davon dann abgesägt wird. Und deswegen eignen sich natürlich solche immersiven Erfahrungen sehr gut für so eine Berufsvorbereitung.
Also zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, es ist einerseits weniger Risiko in manchen Szenarien und andererseits, was du jetzt auch gesagt hast, kann man es ortsunabhängig machen. Wie ist das denn? Das ist ja aber doch finanzieller Aufwand wahrscheinlich für so ein Unternehmen.
Das glauben die Leute immer, aber mittlerweile sind diese einfachen VR-Brillen, oder es sind ja wirklich professionelle VR-Brillen, wie die Pico-Brillen oder die Meta-Quest-Brillen, die kosten wesentlich weniger als klassische Handys mittlerweile. Und da kriege ich für meine 350, vielleicht 400 Euro, bekomme ich hier ein Headset, was ich beliebig lange in der Ausbildung auch verwenden kann. Also man spricht hier von relativ kleinen Summen eigentlich. Und dieser Aufwand, wie gesagt, der ist in den letzten 10 Jahren rapide gesunken. Also ich muss keinen ganzen Raum mehr mit Sensoren ausstatten, sondern die meisten Dinger sind heutzutage Plug and Play. Ich setze die Brille auf, ziehe vielleicht noch ganz kurz in der VR dann meine Fläche ein, damit ich auch nicht gegen meine Couch laufe, und dann kann ich aber eigentlich schon loslegen.
Mhm. Du bist ja auch international in der Forschung unterwegs. Gibt es da schon Länder, wo du sagst, das sind totale Vorreiter, da ist das schon gang und gäbe, und vielleicht andere, wo es noch nicht so verbreitet ist?
Also natürlich die USA sind da ordentlich schon mit dabei. Es gibt aber auch bestimmte Forschungszweige, zum Beispiel bei der British Telecom gibt es hier einen ganz eigenen Forschungszweig für immersives Lernen. Da sind auch ganz tolle Kolleginnen da, die sehr viel in diesem Bereich machen. Und ich sag mal, wir machen uns als Deutschland ja immer gerne ein bisschen später auf den Weg. Wir gucken immer erst so, hey, wie funktioniert das jetzt eigentlich bei den anderen Ländern? Und wenn das gut funktioniert, dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht bei uns auch machen wollen. Aber sehr viele andere Länder sind da schon gut auf dem Weg. Und natürlich auch gerade die asiatischen Länder, wo viel geforscht wird auch zu dem Thema und jetzt auch viel verknüpft wird mit diesen neuen Themen von AI zum Beispiel. Da kommen schon krasse Entwicklungen her. Also da ist man schon forschungstechnisch und auch in der Praxis schon wesentlich besser aufgestellt.
Mhm. Aber du hattest jetzt schon den TÜV erwähnt. Es gibt ja in Deutschland auch schon die ersten Unternehmen, die es jetzt angehen, und vielleicht sieht man da ja in den nächsten Jahren noch einen Zuwachs.
Genau, also es steht und fällt natürlich immer mit diesem Argument, naja, bringt es uns als Unternehmen tatsächlich was oder ist es letztlich nur Spielerei? Und bringt es was? Das kann in ganz vielen verschiedenen Richtungen gehen. Das kann auf der einen Seite sein, naja, sparen wir uns durch so ein Lernprogramm, also gerade wenn es eben um Lernen geht, sparen wir uns durch so ein Lernprogramm tatsächlich dann vielleicht Präsenzschulungen, oder können wir die reduzieren zumindest? Oder, was natürlich auch dann ein ganz starkes Argument ist, sinkt dann die Fehlerquote? Weil, Beispiel von vorhin, wenn ich meinen Kran dann aus Versehen in das Hochhaus nebendran lenke, und das selbst, das passiert vielleicht 1 von 1000 Malen, und dann passiert es mit dieser VR-Schulung vorher vielleicht nur noch 1 von 2000 Malen, dann habe ich schon eine relativ große Kostenersparnis, die mir diese kleinen VR-Brillen, glaube ich, diese kleinen VR-Brillen auf jeden Fall sehr schnell amortisieren dann.
Mhm. Jetzt sind wir im Beruflichen bisher unterwegs gewesen, aber lass uns doch noch mal ein bisschen früher einsteigen. Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann habe ich vor meinem inneren Auge noch immer einen Overhead-Projektor stehen. Und ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich auch zum Thema Gaming und Schule geschrieben, und da war auch so ein Fazit mit, die Ausstattung ist noch nicht die beste. Wie sieht's denn Stand jetzt in unserem Schulsystem aus?
Gut, also mein Stand aktuell ist, dass wir noch keine 1:1 Ausstattung von jedem Schüler mit einer VR-Brille haben.
Ja, ich glaube, da sind wir auf einem Nenner.
Das dauert auch bestimmt noch, und ich glaube auch tatsächlich, dass die AR-Technologie wesentlich früher in die Schulen, also flächendeckend in die Schulen kommen wird. Es gibt schon sehr viele Pilotprojekte, man kann sich bei sehr vielen Medienzentren, mittlerweile fast allen Medienzentren, kann man sich mittlerweile schon so VR-Headset-Koffer ausleihen, über die man dann wirklich auch gute Learning-Contents runterladen kann, die dann in der Klasse machen kann. Es ist natürlich für eine Lehrkraft, ist es schon viel Aufwand, im klassischen Unterrichtssetting, in diesem klassischen 45-Minuten-Setting mit 30 Schülern vor mir, dann irgendwie das so zu koordinieren, dass alle 30 eine funktionierende VR-Brille drauf haben und das auch und die auch genau das machen, was ich tun will. Das heißt, für das Setting, das wir jetzt gerade in der Schule haben, sind VR-Erfahrungen gar nicht mal so gut geeignet. Mhm. Vielmehr sehe ich die VR-Erfahrungen aber zum Beispiel in Schulen, die gar nicht die Ausstattung haben, um bestimmte Dinge zu machen. Zum Beispiel, ich sag mal, wir an der Schule, wir sind es gewöhnt im Chemieunterricht, dass wir Versuche durchführen. Das geht an ganz vielen Schulen gar nicht, weil die überhaupt nicht die Ausstattung haben, dass die dann irgendwie ihre Reagenzgläser haben, ihre Chemikalien immer nachfüllen können und so weiter und so fort. Oder im Biologieunterricht, dass wir dann irgendwann mal ein Tier sezieren oder ich meine, im Moment sezieren wir in der Schule keinen Menschen, aber es könnte ja zum Beispiel auch mal ganz spannend sein, das in der VR zu machen. Inwiefern das natürlich dann sinnvoll ist, müssen dann BiologiedidaktikerInnen entscheiden. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele Dinge, die wir einfach simulieren können dadurch, wo wir auf der einen Seite sagen, okay, die Realerfahrung wäre besser. Es ist immer besser, selber die Experimente durchzuführen. Es ist immer besser, selbst die Exkursion nach Rom oder nach Ägypten zu machen oder wie auch immer. Die Realerfahrung ist eigentlich immer in allen Bereichen besser. Aber es kostet meistens viel. Es ist ein hoher Zeitaufwand und auch gerade bei Lehrkräften natürlich ressourcenintensiv einfach. Und das heißt, wenn wir hier die Simulationsmöglichkeiten haben, dann können wir zumindest, ich sag mal, die zweitbeste Erfahrung machen. Dann sehen wir die Pyramiden in Ägypten vielleicht nicht live, aber wir können dann in einer VR können wir die anschauen. Und vielleicht können wir da sogar reingehen und haben vielleicht sogar ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und das ist eben so eine ganz große Stärke von diesen Dingern.
Mhm. Du hast jetzt für die Schule auch angesprochen, AR. Wie könnte man sich das denn vorstellen und was braucht man dafür?
Gut, wir sind jetzt hier in Deutschland wirklich auf einem guten Weg mittlerweile. Es ändert sich auch wirklich jedes Jahr, aber wir sind jetzt mittlerweile auf einem relativ guten Track, wo wir sagen, wir bewegen uns in Richtung Ausstattung aller SchülerInnen mit Tablets zumindest. Und Tablets sind natürlich sehr gut nutzbar für AR-Geschichten. Also zum Beispiel, und da werden wir auch, das werden wir in den, ich sag mal, nächsten 5 Jahren werden wir das sehen, dass die kommende Generation der Schulbücher, dass das hybride Schulbücher sein werden. Das heißt, da können wir dann, da haben wir irgendwelche digitalen Zusatzmaterialien und in vielen Fällen macht es Sinn, dass wir diese Zusatzmaterialien, dass die über dreidimensionale, also über irgendwelche 3D-Modelle verfügen, mit denen wir dann zusätzliche Informationen einblenden können. Also es kann jetzt zum Beispiel sein, dass die nächste Generation der Schulbücher so aussieht. Wir haben auf der einen Seite irgendwie einen theoretischen Hintergrund oder wir haben eine Einführung in das Thema und auf der zweiten Seite scannen wir dann einen QR-Code mit unserem Tablet und bekommen dann ein Lernvideo angezeigt. Auf der dritten Seite, ich nehme mal irgendwie die dritte Klasse Sachunterricht Grundschule raus und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit dem Mittelalter und mit dem Aufbau der Burg oder sowas. Dann bekomme ich vielleicht erstmal so einen netten Einführungstext, vielleicht irgendwie so einen Brief von damals oder so zum Lesen. Und dann auf der zweiten Seite bekomme ich dann ein Lernvideo, das ich dann mit Hilfe des QR-Codes mit dem Tablet anschauen kann. Und auf der dritten Seite scanne ich dann irgendwie ein Bild von dem Aufbau einer Burg und dann bekomme ich auf meinem Tablet in Augmented Reality ein 3D-Modell von so einem Bergfried angezeigt und kann dann vielleicht auf die einzelnen Bestandteile draufklicken und bekomme dann Zusatzinformationen drauf oder kann vielleicht sogar mit den kleinen mittelalterlichen Bewohnern dann interagieren. Also sowas zum Beispiel, so stelle ich mir die Schulbücher der Zukunft vor, dass man eben die verschiedenen Möglichkeiten, die wir jetzt durch digitale Medien haben, kombinieren mit den analogen Möglichkeiten, die ein Schulbuch bietet.
Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, man könnte diese Tablets dann benutzen, um irgendwas zu scannen, um was zu öffnen und so. Gerade in der Corona-Zeit hat sich ja aber auch herausgestellt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer erstmal damit beschäftigt waren, ihren Schülerinnen und Schülern zu erklären, wie die Technik, mit der dann der Fernunterricht gemacht werden soll, funktioniert. Du beschäftigst dich auch mit der Entwicklung von einem Fach, das digitale Welt heißt. Kommt da sowas auch drin vor?
Ja, und zwar, ich bin an der Professur für Didaktik der Informatik. Das heißt, da haben wir eigentlich den Fokus auf klassischen Informatikunterricht und im normalen Informatikunterricht nehmen Anwendungskompetenzen eher eine zurückgestellte Rolle ein. Also in der Informatik verfolgt man vor allem oder in der informatischen Bildung will man vor allem wissen, wie funktioniert dieses ganze Zeug denn eigentlich? So ein bisschen der Blick unter die Motorhaube, nenne ich es ganz gerne. Wie funktioniert das Ganze denn eigentlich unter der Motorhaube und was sind die zugrunde liegenden Algorithmen, was sind die zugrunde liegenden Strukturen und was sind die zugrunde liegenden, man nennt es auch ganz gerne, fundamentalen Ideen der Informatik, so wie Vernetzung oder sowas. Und naja, diese zugrunde liegenden Ideen, die kann man, also die sind unglaublich wichtig, aber natürlich müssen die Kinder trotzdem irgendwo lernen, wie sie die Sachen auch bedienen. Und in dem neuen Fach Digitale Welt, da, das soll quasi in der 5. und 6. Klasse jetzt erstmal eingeführt werden, da geht es eben um drei verschiedene Perspektiven. Da ist auf der einen Seite spielt die Informatik eine ganz große Rolle. Also das nennen wir da ganz gerne die technologische Perspektive auf die digitale Welt. Und die fragt wirklich danach, okay, wie funktioniert denn so ein Phänomen eigentlich? Aber wir haben auch noch zwei andere Perspektiven. Und eine andere Perspektive ist die anwendungsbezogene Perspektive. Und da schauen wir uns an, naja, wie nutze ich denn so eine konkrete Technologie? Wie nutze ich einen Rechner eigentlich? Und das fängt an mit, wie gebe ich überhaupt ein Passwort ein? Was ist überhaupt so eine Feststelltaste? Warum wird da schon wieder das falsche Passwort angezeigt und so weiter? Aber auch solche Dinge, wie bediene ich denn Textverarbeitungsprogramme? Wie bediene ich denn Multimedia-Programme, mit denen ich dann meine Präsentationen erstellen kann? Wie bediene ich zum Beispiel auch Grafikbearbeitungsprogramme? Also das sind alles Anwendungskompetenzen, die im Leben der SchülerInnen auf jeden Fall wichtig werden. Und das heißt, hier haben wir diese zweite Perspektive, die wirklich die konkrete Nutzung dann berücksichtigt. Und die dritte Perspektive, das ist eine, die kommt so ein bisschen aus der Medienpädagogik, vor allem aus der Medienerziehung, wo man dann einfach mal danach fragt, okay, ich habe ein bestimmtes Phänomen in der digitalen Welt, zum Beispiel Social Media. Und was macht das jetzt eigentlich? Also wie wirkt das eigentlich? Deswegen so gesellschaftlich-kulturelle oder auch Wirkungsperspektive nennen wir das ganz gerne. Und da schaut man sich eben wirklich an, wie wirken eigentlich diese digitalen, also die Phänomene der digitalen Welt. Und dieses, also man kann sich das so als Dreieck vorstellen, also technologische Perspektive, anwendungsbezogene Perspektive und gesellschaftlich-kulturelle oder Wirkungsperspektive. Dieses Modell, das wurde damals von der Gesellschaft für Informatik veröffentlicht, das heißt Darkstuhl-Dreieck, und da haben sich jetzt auch sehr viele andere Länder schon daran orientiert, also zum Beispiel das Schweizer Curriculum baut auch auf diesem Modell auf, und ich sehe in immer mehr curricularen Vorhaben, dass eben mehr so ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt wird, als dass man sich nur darauf konzentriert, wie bediene ich Word. Dass man sich nur darauf konzentriert, naja, worauf muss ich aufpassen mit Fake News, oder dass man sich nur darauf konzentriert, dass ich einen Algorithmus schreiben kann und zum Supercoder werde. Also diese, ich sag mal, fächerverbindenden Perspektiven, die werden uns, glaube ich, jetzt wesentlich mehr begleiten und sind auch für Kinder viel, viel sinnvoller.
Mhm. Ich bin bei deiner Frage, wie bediene ich Word, hellhörig geworden, weil das habe ich tatsächlich auch in der Schule schon gelernt, aber ich frage mich da oft, es gibt ja wahnsinnig einen schnellen Wandel im technologischen Bereich. Wie kann man denn das in einem Schulsystem, in dem die Mühlen eher langsam malen, aufnehmen und am Zahn der Zeit bleiben?
Und genau das ist tatsächlich die informatische Perspektive dahinter. Also genau das ist eigentlich diese technologische Frage, weil wenn ich nämlich, also natürlich, ich muss die aktuellen Tools, die ich in meinem Alltag, die ich für meine Hausaufgaben brauche, die ich für Referate brauche und so weiter, die ich in meinem Alltag brauche, um im Internet surfen zu können und so weiter, die muss ich natürlich können. Aber die Informatik und die informatische Perspektive auf diese Sachen, also wirklich diese Frage, wie funktioniert denn so ein soziales Netz überhaupt? Und da ist es egal, ob wir jetzt von Facebook oder von TikTok oder von LinkedIn reden, egal für welche, also von welchem jetzigen sozialen Netz oder von welchem zukünftigen sozialen Netz wir reden, die Grundfunktionsweise, dass hier bestimmte Personen über irgendwelche Graphen vernetzt werden und die bestimmte Eigenschaften miteinander teilen, das funktioniert gleich, und das ist eben diese technologische Perspektive. Und da gehen wir eben wirklich auf die Kernideen hinter den Sachen ein. Und gerade auch zum Beispiel Thema Internet. Wir haben früher mit einem ganz anderen System gearbeitet. Da gab es das Internet noch nicht, da gab es das ARPANET. Das hat jetzt uns als Endverbraucher noch nicht so interessiert. Aber zum Beispiel diese dezentralisierte Vernetzungsstruktur, die wir da haben im Internet, die finden wir in ganz vielen anderen Bereichen, die jetzt noch nicht so wichtig sind. Also ich meine, das World Wide Web ist ja auch was anderes als das Internet. Das World Wide Web kam ja dann ein bisschen später, aber das funktioniert von der Struktur her sehr, sehr ähnlich. Genauso wie zum Beispiel neue Buzzword-Themen wie Blockchain zum Beispiel. Das sind auch dezentralisierte Strukturen, die eben, naja, die auf der gleichen Basis funktionieren wie andere Strukturen wie zum Beispiel das Internet. Und genau wenn man dieses Verständnis dafür schafft, was eigentlich das zugrunde liegende ist, diese zugrunde liegende Idee der Strukturierung, dann kann ich das eben dann auch später auf neue Technologien anwenden. Und genau das wollen wir in der Schule ja schaffen. Also wir haben ja diesen, ich nenne es immer, ja, was heißt, man nennt es Allgemeinbildungsauftrag. Also quasi, wir sollen ja in der Schule allgemeine Bildung vermitteln. Und das heißt natürlich, dass diese Konzepte, die wir in der Schule kennenlernen, übertragbar sein müssen. Was natürlich nicht ausschließt, dass wir trotzdem auch die heutigen Technologien bedienen können. Aber eben grundsätzlich geht es darum, wir lernen etwas am Beispiel von, ich sag mal, Word 2024. Aber ich kann das dann auch auf das super neue, tolle Schreibprogramm 2037 übertragen.
Okay. Ich würde diesen Unterricht, glaube ich, gerne nochmal besuchen, aber könnte ich jetzt nicht, weil ich nicht in Hessen sitze, wo dieses Fach als einziges eingeführt werden soll. Das ist ja auch so ein Streitpunkt, ne, dass hier jedes Bundesland so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Glaubst du, es wäre förderlich oder notwendig, da mal an einem Strang mehr zu ziehen, oder ist es in Ordnung, so wie es ist aus deiner Sicht?
Also ich sag mal, hier in Hessen haben wir das jetzt gerade als Pilotversuch. Und ich denke, solche Pilotversuche sind unglaublich wichtig, weil man hier eben wirklich Gestaltungsmöglichkeiten hat. Also es kommt von vielen Seiten, kommt natürlich die Kritik, das wird nicht schnell genug eingeführt. Und ja, es stimmt, Hessen ist gerade was die Einführung von Informatik betrifft, Schlusslicht. Es gibt diesen Informatik-Monitor zum Beispiel auch von der Gesellschaft für Informatik, da ist Hessen immer so ein rotes Licht am Ende. Und da wird natürlich dann oft kritisiert, hey, jetzt kommt mal in die Pötte und führt euer Fach endlich komplett flächendeckend ein. Aber diese Pilotphase ist unglaublich wichtig und lässt sich dann hoffentlich natürlich auch auf andere Bundesländer übertragen. Sobald man mal gesagt hat, wir haben dieses Fach fertig entwickelt und wir entwickeln das ja auch mit den Lehrpersonen gemeinsam. Sobald dieses Fach dann fertig entwickelt ist und in die Schulen flächendeckend eingeführt wurde, dann kann man hoffentlich das auch auf andere Bundesländer übertragen. Aber jetzt im Moment, muss ich sagen, bin ich sehr glücklich darüber, dass wir diese Möglichkeit haben, hier noch den Gestaltungsspielraum, dass wir diesen Gestaltungsspielraum noch haben und sagen können, okay, wir haben das jetzt 2 Jahre ausprobiert und das hat gut funktioniert, das hat gar nicht gut funktioniert, ohne eben direkt von Anfang an einen konkret festen Lehrplan festlegen zu müssen, wie es dann eben bei vielen anderen Facheinführungen gemacht worden ist.
Mhm. Jetzt haben wir die normale berufliche Bildung quasi besprochen. Wir sind auch einmal durch die Schulbildung gegangen. Ich habe mir noch ein Projekt von dir rausgepickt, was mich auch sehr interessiert. Und das ist ein Projekt mit dem Berufsbildungswerk St. Franziskus. Kannst du mal erklären, was da passiert?
Genau. Das war eigentlich geschuldet Corona. Und zwar während Corona gab es natürlich viele Fortbildungen, wo ich dann auch ein paar Fortbildungen gemacht habe, gerade zum Thema Lernvideos und allgemein digitales Lernen. Und im Nachgang in eine dieser Fortbildungen wurde ich dann von einer jetzt mittlerweile sehr guten Bekannten, Petra Jeske aus dem Berufsbildungswerk St. Franziskus Abensberg, angesprochen. Und da wurde dann so gesagt, Corona ist ja schon doof und die ganzen Schulen, die tun sich ja schon schwer. Aber wir als Berufsbildungswerke und Berufsbildungswerke, für die, die das jetzt noch nicht kennen, Berufsbildungswerke haben den Auftrag, dass Jugendlichen oder allgemein jungen Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen Berufschancen ermöglicht werden. Also, dass hier gesagt wird, okay, manche Personen haben eine körperliche Beeinträchtigung oder eine emotionale Beeinträchtigung oder eine kognitive Beeinträchtigung. Und diesen Menschen möchte man trotzdem eine Berufsausbildung ermöglichen. Und genau dafür sind solche Berufsbildungswerke da. Und jetzt ist es so, während Corona hatten die Schulen schon ein riesiges Problem. Obwohl die ja eigentlich vor allem im kognitiven Bereich unterwegs sind und irgendwie, Wissen und Fähigkeiten dann vermitteln. Aber die Berufsausbildung, die hat natürlich noch viel, viel größere Probleme gehabt, weil wie funktioniert normalerweise eine berufliche Ausbildung? Es wird sehr viel durch Vormachen, Nachmachen gezeigt und es wird sehr viel einfach wirklich am Handwerk selbst gearbeitet. Also es wird wirklich handlungsorientiert wie nur irgendwie möglich wird das gemacht. Und das geht natürlich noch viel weniger. Ich kann nicht das Friseurhandwerk lernen, indem ich mir ein Buch durchlese. Ich muss auch Haare schneiden dazu. Ich kann keine Schreinereiausbildung machen, ohne jemals ein Stück Holz angefasst zu haben. Das geht nicht. Und genau vor diesem Problem stand natürlich dieses Berufsbildungswerk. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt. Ich war damals noch in meiner Postdoc-Phase an der Universität Würzburg. Das war damals noch der Lehrstuhl für Schulpädagogik. Und ich hatte damals auch immer noch den Schwerpunkt immersives Lernen. Wir haben uns dann mal überlegt, hey, wie könnten wir denn jetzt unter Kombination verschiedenster digitaler Medien, wie könnten wir denn jetzt die Ausbildung in dieser Heimlernphase unterstützen? Und vielleicht auch darüber hinaus. Auch das war damals ein Pilotprojekt. Also da wussten wir, das war ein High-Risk, High-Reward-Projekt. Wir wussten nicht, was später rauskommt. Also wir sind dann rangegangen und damals war das eine Gruppe von Studierenden, die da auch richtig Bock drauf hatten. Und wir sind reingegangen, ohne irgendwie einen Plan davon gehabt zu haben, was am Ende rauskommen wird. Und haben dann gesagt, wir interviewen jetzt ganz viele AusbilderInnen. Wir machen verschiedene Interaktionsformen mit den Auszubildenden, wo sie dann auch sagen konnten, hey, das wünschen sie sich von der Ausbildung jetzt in der Heimlernphase und das sind auch die Probleme und daraus haben wir dann verschiedene Arbeitspakete geschnürt, wo man dann sagt, okay, das sind die aktuellen Probleme und so können wir die vielleicht irgendwie adressieren.
Und, das heißt, da war dann auch wieder VR im Spiel oder wie kann ich mir die Umsetzung vorstellen?
Es wird quasi noch VR im Spiel sein, weil natürlich haben wir ja vorhin schon gesagt, es wird einen großen Impact im Bereich der beruflichen Bildung haben. Da ging es vor allem aber um, ich sage mal, Soforthilfe. Soforthilfe während Corona, was können wir jetzt tun, um irgendwie die Ausbildung in den virtuellen Bereich zu bringen? Damals hatten wir natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten, um jetzt hier jeden mit einer VR-Brille auszustatten. Aber hier haben wir uns einfach überlegt, naja, was können denn zielführende Formate sein, mit denen man eben arbeiten kann, dass es eben nicht mehr, und das war ja zu Beginn von Corona ganz oft der Fall, dass dann einfach irgendwie E-Mails mit Aufgaben rumgeschickt wurden. Ja, lest das mal da im Buch und dann schickt mir irgendwie eure Antworten zu, fotografiert es irgendwie ab und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir uns wirklich mit den Auszubildenden, also mit den AusbilderInnen zusammengesetzt und gemeinsam Lösungswege erarbeitet.
Mhm. Was kam da so raus bei dann?
Das war natürlich, es war ganz, ganz individuell in so einem Berufsbildungswerk. Man muss sich das vorstellen, es sieht so ein bisschen aus wie eine Schule, aber ich gehe dann in einen Raum rein und stehe auf einmal in einem Friseursalon und gehe in das nächste Klassenzimmer rein und stehe auf einmal mitten in der Schreinerei drin und dann gehe ich nochmal ein bisschen weiter und dann stehe ich in der kompletten Gastronomie drin und entsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Menschen, die da arbeiten und entsprechend unterschiedlich sind auch die Lehr-Lern-Methoden, die man da anwenden kann. Eine Sache, die wir mittlerweile in fast jedem Bereich da ausprobiert haben, waren tatsächlich Lernvideos, dass die AusbilderInnen teilweise auch mit den Azubis gemeinsam Lernvideos erstellt hatten, die dann ganz klar strukturiert waren. Man hat sich dann immer überlegt, okay, welchen konkreten Lehrinhalt möchte ich denn jetzt haben? Welches konkrete Lehrziel? Und zum Beispiel, ich sag mal, eine Sache, zu der wir alle irgendwie relaten können. Okay, ich kann einen Cocktail machen zum Beispiel. Das hat jeder, haben viele Leute einfach schon mal privat versucht. Und es gibt natürlich in der Gastro gibt es ganz, ganz strikte Vorschriften, wie genau ein Cocktail zu machen ist. Und das kann zum Beispiel ein ganz einfaches Lernvideo sein, wo man dann anfängt mit, beziehungsweise das Lehrziel, damit fängt man hier an. Das Lehrziel ist klar. Ich kann einen Caipirinha zubereiten oder ich kann einen alkoholfreien Caipirinha, so einen Ipanema oder so zubereiten. Und das ist dann das Lehrziel, was man am Ende des Videos erreicht haben sollte. Dann werden erstmal die verschiedenen Zutaten gezeigt, was man dafür braucht und dann werden die einzelnen Arbeitsschritte gezeigt bis hin zur Ergebnispräsentation ganz am Ende, wo ich dann den fertigen Cocktail irgendwie in der Hand habe und den dann präsentiere, wie der auch aussehen soll. Genauso funktioniert das aber natürlich auch in einem komplett anderen Bereich, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wie funktioniert denn eigentlich so eine Dauerwelle? Also komplett anderer Bereich, aber der Vorgang ist genau der gleiche. Wir suchen uns ein konkretes Lehrziel aus. Naja, der Azubi oder die Azubi kann am Ende dieses Lernvideos dann hoffentlich richtig Dauerwellen wickeln, zum Beispiel. Die werden ja dann immer so eingedreht, so ein bisschen. Und das war vom Vorgehen her genau das Gleiche. Erst Material gezeigt, also was sind die verschiedenen Lockenwickler, die man dafür braucht, was sind die verschiedenen, was braucht man ja da so Chemikalien dafür, was braucht man dafür und dann das Vorgehen, wie werden die einzelnen Haare eingewickelt, in welchen Abständen, worauf ist zu achten und so weiter, bis zum Ende der Ergebnispräsentation, die fertige Dauerwelle dann. Und damit haben wir, also das war wirklich ein komplett ausbildungsbereichsübergreifendes Vorgehen mit diesen Lernvideos und das hat bis jetzt wirklich überall sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm. Jetzt will ich vielleicht nicht unbedingt lernen, wie man eine Dauerwelle wickelt. Ich glaube, da wäre ich auch nicht so gut darin. Aber ich dachte mir, zum Schluss können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Jeder von uns oder fast jeder und jeder von uns hat ein Smartphone mittlerweile in der Tasche. Gibt es Apps oder Anwendungen, wo du sagst, hey, damit kann man besonders gut schon jetzt lernen, vielleicht auch im AR-Bereich?
Tatsächlich bin ich hier immer noch sehr stark auf der Suche. Zwei Anwendungen, die ich sehr gerne für den VR- und AR-Bereich hernehme, sind auf der einen Seite CoSpaces. Damit kann man seine eigenen Anwendungen programmieren und das nehme ich tatsächlich ganz gerne in der 5. und 6. Klasse für den Programmiereinstieg her. Da können dann Kinder ihre eigenen Haustiere programmieren, wirklich mit so einer ganz einfachen blockbasierten Sprache. Da schieben die einfach so farbige Blöcke aneinander und dann heißt zum Beispiel, naja, Hund setze Animation auf Bellen und danach Hund sage, hallo, ich freue mich, dich zu sehen oder sowas und danach setze die Animation von Hund auf Hinlegen oder sowas. Und dann genau mit solchen ganz einfachen Blöcken, die ich einfach untereinander schieben kann, kann ich dann meinen virtuellen Hund programmieren. Oder ich nehme mein virtuelles Pferd oder meine virtuelle Schlange oder meinen virtuellen Pinguin zum Beispiel. Und den kann ich dann auch tatsächlich mit so einem ganz einfachen, es gibt teilweise so ganz einfache Cardboard-Systeme. Das heißt, ich habe einfach so einen Karton, den falte ich ein bisschen zusammen und stecke mein Handy dann rein. Und dann sehe ich das tatsächlich in einer Virtual Reality. Also wirklich ganz einfach, die Dinger kosten so ja einen Euro oder so und kann ich mir dann zusammenfalten und da kann ich dann vorne mein Handy reinstecken und dann habe ich eine ganz, ganz einfache VR-Brille. Und da rasten die Kinder natürlich immer aus, wenn die sagen, boah, voll cool, jetzt sehe ich auch wirklich mein eigenes Haustier da vor mir, das ich programmiert habe. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von Förderung von Selbstwirksamkeitserwartung, weil Kinder dann wirklich sehen, ich kann was, ich kann das selbst, ich habe das selbst gemacht und zeigen das dann auch total gerne dann ihren Eltern oder ihren Mitschülern. Die laufen dann immer rum, hey, schau dir mal meinen Pinguin an, boah, schau du dir mal meinen Bären an und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel sehr cool. Das Ganze funktioniert auch in AR. Da finde ich es nicht ganz so cool wie in VR, na gut, ist auch ein bisschen denen geschuldet, dass die Smartphones natürlich so klein sind. Mit AR arbeite ich zum Beispiel sehr gerne mit Arika. Und Arika ist eine App, die konkret für solche, naja, ich sag mal, Schulbücher der Zukunft oder Lernhefte der Zukunft gedacht ist. Und da kann man sich dann auch diese Lernhefte ausdrucken und bekommt dann genau solche 3D-Zusatzinformationen eben angezeigt. Und das sind so zwei Apps, mit denen arbeite ich ganz gerne. Es gibt auch von Google noch verschiedene Dinge, die Expeditions zum Beispiel auch. Und damit kann ich auch so Reisen irgendwo hin machen. Das funktioniert noch sehr gut. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach wirklich, wirklich guten Apps, wo ich sage, hey, das nehme ich sofort und setze das im Unterricht ein.
Mhm. Vielleicht muss da noch entwickelt werden erstmal. Ja. Dann würde ich sagen, wir beenden unseren Ausflug in die Schulzeit oder ins Berufsbildungswerk. Genug gelernt für heute. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dein Wissen über das immersive Lernen mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.